Ich mag sie einfach, diese Filmszene von Bruce, der so unbedingt ein Zeichen fordert von Gott. Und dann kommt dieses Verkehrsschild und er fordert weiterhin ein Zeichen. Und dann kommt der Laster mit den ganz vielen Verkehrsschildern, die alle sagen, Achtung, Warnung, Achtung, da vorne geht's nicht weiter. Und dann will er noch mehr ein Zeichen und sagt, greif in mein Leben ein. Und er fährt ins Schlagloch und am Schluss hat es nicht verhindert, dass er auf diesen Laternenmasten draufgefahren ist. Und fast schon wie Hohn fährt dieser LKW mit den ganz vielen Verkehrsschildern nochmal an ihm vorbei. Ich finde es irgendwie eine nette Szene, weil es irgendwie so ja was auch eine Tiefe hat. Wir fordern von Gott manchmal Zeichen. Vielleicht haben Sie auch schon mal Zeichen gefordert. Vielleicht ganz ähnlich wie der Brewster. Gib mir doch ein Zeichen. Greif ein in meinem Leben. Ich brauche was, wo ich wirklich sicher bin, dass du der bist, an den ich glauben kann. Ich brauche irgendwas, was mich überzeugt. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Das ist heute so ein bisschen unser Thema. Zeichen fordern von Jesus. Das geht uns vielleicht manchmal ganz persönlich so, aber ich denke, vor allem geht es auch uns in unserer Zeit so. Unsere Gesellschaft fordert Zeichen von Jesus. Wir leben in einer Zeit, da gilt vor allem das, was wissenschaftlich nachweisbar gilt, als wahr. Wenn irgendwas das Label kriegt, wissenschaftlich nachgewiesen, dann ist das quasi gleichbedeutend mit wahr in unserer Zeit. Kann man fast so sagen. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man immer viele Sachen wissenschaftlich nachweisen kann. Und das heißt, es wird dann auch einfach so geglaubt. Also ohne Beweis fällt es den Leuten immer schwerer zu glauben, weil es muss ja irgendwie nachweisbar sein, was man glauben kann oder auf was man sich verlassen kann. Das werden Sie demnächst wieder erleben. Demnächst geht es nämlich wieder los, je näher wir auf Ostern zukommen. Da werden dann in den großen Zeitschriften wieder die Artikel kommen, so wie jedes Jahr oder in den Tageszeitungen, wo es um Jesus geht. Und das ist an sich ja schön, dass sie darüber schreiben. Aber die Artikel werden meistens, wie jedes Jahr, ziemlich kritische Fragen stellen. Zum Beispiel, ist es wirklich so passiert, dass Jesus auferstanden ist? War das alles so, wie es in der Bibel steht? War Jesus überhaupt Gottes Sohn oder war er vielleicht nicht ein kleiner Revoluzer in Jerusalem, das damals ja auch noch nicht so riesig war, ein kleines Dorf? Diese Fragen, die kommen jedes Jahr vor Ostern und die gehören zu der Zeit vor Ostern schon so dazu, wie dass man Eier bemalt und Schoko-Osterhasen kauft. Und ich denke mir manchmal, was bräuchte es eigentlich, dass die ganzen Skeptiker unserer Zeit, die Zeichen wollen und Zeichen fordern von Jesus, dass die überzeugt werden, dass Jesus tatsächlich der Herr und Erlöser ist. Was bräuchte es da eigentlich? Was müsste Jesus denn tun? Oder vielleicht kann man auch fragen, was müsste Jesus denn noch tun, wenn schon eine Auferstehung nach einer brutalen Kreuzigung nicht reicht als Zeichen? Wenn Brot und Wein als Zeichen, die er uns ja gegeben hat, nicht mehr verstanden werden wollen? Wenn die Bibel mehr auseinandergenommen wird, anstatt dass man sie liest und sich mit den Berichten beschäftigt, die da drin stehen, was soll denn Jesus noch als Zeichen liefern, damit wir kritischen Geister heutzutage wirklich überzeugt werden? Ich erzähle Ihnen mal eine kleine Geschichte von ein paar Wissenschaftlern aus dem Jahr 2013. Noch gar nicht so lange her. Ein paar schlaue Wissenschaftler haben sich einen supermodernen Computer gebaut in Berlin. Und dort haben sie ein paar alte Daten eingegeben, und zwar Daten von einem Mann, Kurt Gödel heißt er, ein österreichischer Mathematiker, hat im 20. Jahrhundert gelebt und der hat irgendwann mal, weil er Mathematiker war, hat er versucht, logisch zu beweisen, dass Gott existieren muss. Es war ein gläubiger Mann und er hat gedacht, jetzt gehe ich doch mal mit meiner Logik daran. Er hat dann auf einen Notizzettel seine logische Argumentation geschrieben, warum er der Meinung ist, dass es logisch ist, dass Gott existieren muss. Er hat aber niemand davon erzählt, weil er gedacht hat, es wird missverstanden. Erst auf dem Sterbebett, kurz bevor er gestorben ist, hat er einem Studenten davon erzählt und er hat es weitergetragen. Und so sind diese Notizen mit diesem Gottesbeweis, logischen Gottesbeweis, bei den Wissenschaftlern im Jahr 2013 angekommen, die da ihren Supercomputer mit diesen Daten gefüttert haben. Und der Supercomputer hat als Ergebnis ausgeworfen, wenn man diese Annahmen, unter Berücksichtigung dieser Annahmen, ist es logisch, dass Gott existieren muss. Jetzt könnte man sagen, na also, da haben wir doch wissenschaftlich nachweisbar, für alle, die so einen Beweis brauchen, einen überzeugenden Nachweis. Alle, die das logisch bewiesen haben wollen, dass Gott existieren muss, haben doch jetzt was. Und was passiert? Sind sie überzeugt? Überhaupt nicht sind sie überzeugt. Der Spiegel hat damals geschrieben, kann man nachlesen, ganz interessant, der Spiegel, muss man sich mal überlegen, der Versuch, zwingende Argumente für die Existenz Gottes zu finden, hat eine uralte Tradition. Aristoteles führte vor über 2300 Jahren einen Gottesbeweis. In späteren Jahrhunderten taten es ihm Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin, René Descartes, Baruch de Spinoza und Gottfried Wilhelm Leibniz nach. Bemerkenswert an all diesen cleveren Argumenten ist, wie wenig Überzeugungskraft sie haben. Es ist unwahrscheinlich, dass je eins von ihnen einen Atheisten bekehrt hat. Auch wenn seine Existenz tausendmal bewiesen würde, Gott bleibt Glaubenssache, schreibt der Spiegel. Menschen wollen Beweise. Sogar der Johannes der Täufer hat einen Beweis wollen. Der hat zu Jesus seine Jünger geschickt und hat gesagt, gib uns doch was, wo wir erkennen können, dass du es wirklich bist. Aber selbst wenn sie Beweise bekommen, es bleibt letztlich Glaubenssache. Wahrscheinlich hat Jesus das gewusst. Denn heute haben wir in unserem Predigtext eine Begebenheit, wo wieder mal jemand zu ihm kommt und wieder mal jemand ein Zeichen von ihm verlangt und seine Reaktion klingt fast schon ein bisschen genervt, ein bisschen vorwurfsvoll. Ich lese Ihnen mal den Text aus Matthäus 12, 38 bis 42 aus der Neues Leben Bibel, weil die das meiner Meinung nach am Ende treffender übersetzt. Eines Tages kamen einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus und sagten, Meister, bitte zeige uns ein Wunder als Beweis dafür, dass du von Gott kommst. Doch Jesus erwiderte, nur schlechte und treulose Menschen würden ein Wunder verlangen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie haben Reue gezeigt, nachdem sie Jonas Predigt gehört hatten. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona, aber ihr weigert euch zu bereuen. Auch die Königin von Saba wird sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie kam aus einem fremden Land, um die Weisheiten König Salomos zu hören. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Salomo, und ihr wollt ihm nicht zuhören. Das ist unser Predigtext heute. Ja, liebe Gemeinde, die Geschichte von Jona, die kennt doch eigentlich jeder. Also ich vermute mal, von uns hier kennt, ich denke mal, jeder die Geschichte von Jona. Und damals unter den Pharisäern kannte sie sowieso jeder. So wie bei uns heute, wenn man den Kindergottesdienst besucht hat oder in der Grundschule mal so einen großen Fisch hat malen müssen. Oder vielleicht haben sie sich später auch mal überlegt, wo Ninive denn eigentlich liegt und haben das auf der Karte mal gesucht. Oder wenn man sich überlegt, ob es clever ist, von Tarsus aus abzuhauen, wenn Gott einen ruft. Falls Sie es nicht mehr ganz parat haben, diese Geschichte, man kann sie ganz schnell nachlesen. In der Bibel sind es nur 4 Kapitel und 1 davon haben wir ja vorher als Gebet schon gesprochen. Also weniger als 1/4 Stunde heute Nachmittag, wenn Sie die Jona-Geschichte nachlesen wollen. Damals hat man sie gekannt. Und es war gut damals, dass man diese Geschichte gekannt hat. Gar nicht mal nur, weil sie so bildlich ist und weil sie so spannend ist. Und weil man sich vielleicht selber manchmal wie Jona vor dem Auftrag Gottes weglaufen würde. Die Geschichte ist gut zu kennen, weil Jesus sagt, sie ist ein Zeichen dafür, was mit mir passiert. Dass ich der Messias bin, dass ich der Erlöser bin. Diese Geschichte ist ein Zeichen dafür. Jesus sagt den Pharisäern und den schlauen Schriftgelehrten, ihr wollt ein Zeichen? Ihr habt schon lange ein Zeichen. Ihr kennt die Geschichte von Jona doch. Ihr versteht nur noch nicht, worauf sie hinweist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann können die das auch noch gar nicht verstehen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten damals hatten eine Geschichte von einem Jona, der 3 Tage im Bauch des Fisches war. Aber wie sollen sie denn verstehen, dass das was mit Jesus zu tun hat? Eigentlich kann das erst nach der Auferstehung am 3. Tag einem so richtig klar werden, wo diese Verbindung von der Geschichte von Jona zu Jesus ist. Vorher bleibt die Geschichte vielleicht ein Zeichen, aber ein ziemlich rätselhaftes, undeutliches Zeichen. Das müssen wir den Schriftgelehrten einfach mal zugestehen. Bis zu diesem Moment eigentlich, wo sie mit Jesus reden. Denn in diesem Moment sagt Jesus den Pharisäern, das ist ein Zeichen und ich zeige es euch. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn auch 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Er weist sie darauf hin, dass sie ein Zeichen vor sich haben, aber er erklärt es ihnen noch nicht. Es bleibt den Pharisäern rätselhaft, was diese Geschichte für ein Zeichen sein soll. Was soll das denn heißen? Jesus bleibt 3 Tage im Herzen der Erde. Und überhaupt, die Jona-Geschichte soll ein Zeichen dafür sein, dass Jesus Messias ist. Warum denn ausgerechnet die Jona-Geschichte? Wie soll denn ein Prophet, der wegläuft von Gott, ein Zeuge sein für den Messias? Und was soll dieser Messias mit 3 Tagen im Herz der Erde denn zu tun haben? Davon steht sonst nichts im Alten Testament. Das Zeichen des Jona ist sogar für die religiös Turbo-Gebildeten damals nicht wirklich als Zeichen erkennbar. Sie können es gar nicht erkennen, auch wenn es ein Zeichen ist. Wir haben das heute um einiges leichter. Bei uns wird man schon aufmerksam, wenn man die Geschichte liest und von 3 Tagen und 3 Nächten hört. Dann jeder Fünftklässler, der irgendwie christlich erzogen ist, wird sich dann wahrscheinlich daran erinnern, dass bei Jesu Tod und Auferstehung auch irgendwie die 3 Tage vorkommen. Dass es da eine Verbindung gibt. Dann kann man sich natürlich noch überlegen, warum das 3 Tage und 3 Nächte heißt und warum im jüdischen Denken das auch bedeuten kann, dass man schon am 3. Tag morgens aufersteht. Aber das sind jetzt Kleinigkeiten, damit will ich uns eigentlich gar nicht aufhalten. Für uns ist das Zeichen des Jona erkennbar, weil wir nach der Auferstehung Jesu leben. Befreit durch deine Gnade erschließt sich uns ein neuer Horizont. So ist es wirklich. Befreit durch die Gnade Gottes und durch das, dass wir von der Auferstehung wissen, erschließt sich uns auch auf die Jona-Geschichte ein ganz neuer Horizont. Deshalb können wir sie sehen als Zeichen, die wirklich darüber was aussagt, was mit Jesus passiert. Da haben wir einen Vorteil gegenüber den Pharisäern damals. Für die war das vielleicht auch schon ein Zeichen, aber keins, das sie erkennen können. Sie wissen eben noch nichts von Tod und Auferstehung Jesu. Es ist ein Zeichen, das sie zu dem Zeitpunkt einfach nur glauben können. Ein Zeichen, das sie vielleicht darauf vorbereitet, auf das, was kommt, wenn sie es als Zeichen ernst nehmen. Denn dann werden sie es nämlich erleben. Ein Zeichen, das sie vielleicht rätseln lässt, wenn sie sich Gedanken machen, warum ihnen Jesus jetzt ausgerechnet die Jona-Geschichte als Zeichen präsentiert. Und trotzdem haben sie schon dieses Zeichen, auch wenn sie es noch nicht verstehen. Sie haben es schon. Das Zeichen, das sie fordern. Auch wenn sie es noch nicht erfassen. Ich frage mich manchmal, vielleicht haben ja auch wir schon Zeichen, die wir noch gar nicht als solche erkennen. Vielleicht gibt es in unserem Leben auch Zeichen, die uns noch gar nicht klar sind, dass die uns auf Jesus hinweisen. Vielleicht werden wir später in der Ewigkeit irgendwann über Situationen in unserem Leben denken, dass es doch ein völlig klares und schlüssiges Zeichen war, das uns Gott zeigt, nur jetzt sehen wir es noch nicht. Ob es so ein logischer Gottesbeweis ist, wie von dem Kurt Gödel, oder vielleicht was viel Alltäglicheres, ein Erlebnis aus ihrem Leben vielleicht. Vielleicht hier, wenn jemand ein Zeugnis erzählt im Gottesdienst, vielleicht ist das ein Zeichen, wo uns irgendwann erschlossen wird, das hat uns auf Jesus hingewiesen. Vielleicht ein guter Gedanke aus der Predigt. Oder vielleicht ein Bibelvers, der mir mein Leben lang rätselhaft geblieben ist. Wo ich einfach nicht gewusst habe, wie der zu verstehen ist. Und in der Ewigkeit wird es mir plötzlich klar, ja klar, das ist total verständlich ein Zeichen, das mich auf Jesus hinweist. Ich kann es hier nur noch nicht sehen. Ich bin eigentlich sicher, dass wir ganz viele solche Zeichen haben. Vielleicht auch direkt vor der Nase, so wie der Bruce diesen LKW mit ganz vielen Zeichen vor der Nase hat. Zeichen für Gott, Zeichen für seine Liebe, Zeichen für seine Gnade, für seine Erlösung. Zeichen, die wir noch nicht richtig verstehen, gar nicht mal, weil wir nicht richtig hingucken, sondern weil wir es einfach noch nicht verstehen können. Zeichen, wo wir im Rückblick sagen, Mensch, das ist doch so klar gewesen. Heute sind es aber noch rätselhafte Zeichen. Jetzt können wir uns mal überlegen, was das denn sein könnte, solche Zeichen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn jemand mit friedlicher Miene sterben kann, das kann doch ein Zeichen sein, wie sich dieser Schritt in die Ewigkeit anfühlt. Oder wenn jemand einem anderen vergibt, einfach so vergibt, muss gar nichts Großes sein. Das kann ein Zeichen dafür sein, wie Gott uns vergibt. Wie groß seine Gnade wirklich ist, auch gegenüber den Menschen, die mich hier vielleicht verletzt oder ungerecht behandelt haben. Vergebung erleben kann ein Zeichen sein für die Vergebung, die wir in der Ewigkeit kriegen. Oder ganz einfach, wenn Sie heute Nachmittag spazieren gehen und sich freuen an der Schönheit dieser Schöpfung und dass es jedes Jahr wieder warm wird und dass es alles so bunt strahlt und ja, einem so gut tut, dass man fasziniert ist. Vielleicht ist das ein Zeichen, ein Abglanz der himmlischen Herrlichkeit, der uns hinweist auf die himmlische Herrlichkeit. Nur wir nehmen es gar nicht immer so wahr. Oder wenn jemand erlebt, wie er geliebt wird, vielleicht ist das ein Zeichen für die Liebe Gottes, die natürlich noch viel größer ist, aber zeichenhaft können wir es hier schon erleben. Oder noch so eine Sache, die mir eingefallen ist, dass wir hier in unserem Land in Freiheit leben dürfen. Das ist für uns so selbstverständlich, aber vielleicht ist es für uns auch ein Zeichen für die Freiheit von dem Bösen, die Gott uns schenkt. Die Freiheit, die hier für uns so normal geworden ist, die wir so ganz alltäglich leben, die kann ein Zeichen sein für die Freiheit, die Gott uns schenkt. Man muss nur ein bisschen drüber nachdenken oder die Augen öffnen. Ich glaube schon, für manche Dinge haben wir hier Zeichen, Beschreibungen der Bibel können das sein, Erfahrungen von anderen, vielleicht Träume, Gedanken, Zeichen, die wir glauben können, aber eben noch nicht letztlich verstehen. Ich würde mir wünschen, dass wir einen Blick für diese Zeichen kriegen, die uns schon vor Augen liegen. So wie das Zeichen des Jona für die Schriftgelehrten und Pharisäer damals. Das war da, dieses Zeichen. Sie haben es nur als solches erkennen müssen. Jesus hält ihnen ja vor, ihr habt da schon ein Zeichen. Ihr kommt und fordert ein Zeichen, dabei habt ihr schon eins. Von ihm ein Zeichen zu fordern, ist eine ziemlich steile Forderung, weil er hat uns schon ganz viel Zeichen gegeben. Und selbst wenn sie noch so ein eindrückliches und extra Zeichen bekommen hätten, wenn Jesus jetzt vor ihren Augen ein Wunder getan hätte, das wäre wahrscheinlich bei den Pharisäern genauso wie bei den Atheisten heute mit den Gottesbeweisen. Es bleibt trotzdem Glaubenssache. Letztlich bleibt es Glaubenssache. Wenn man glaubt, dann kann man erst diese Zeichen so richtig sehen. Und jetzt an dieser Stelle legt jetzt unser Predigttext nochmal nach. Das ist nämlich das Zweite, was unser Predigttext bringt. Dass das nämlich geht, dass man glauben kann, selbst wenn man noch nicht jeden Beweis hat. Und vor allem, wie das geht, das sagt uns unser Predigttext. Und dafür haben auch die Pharisäer damals schon und die Schriftgelehrten schon super Vorbilder, die sie sich sehr wohl angucken können. Wenn man so will, sind das Zeichen, die sie vielleicht nicht als solche angesehen haben. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Aber Zeichen, die man damals schon verstehen konnte, wenn man auf Jesus hört, wenn man ihm glaubt. Und vor allem Zeichen, die man im Leben umsetzen kann. Zeichen, wie man glauben und auch wie man glauben kann, auch wenn man die Zeichen für Christus noch nicht letztlich erfasst. Dieser Vers 41, den ich Ihnen da nochmal aufgeschrieben habe, der schaut nochmal in die Jona-Geschichte rein. Aber diesmal geht der Blick nicht auf Jona selber, sondern auf die Leute von Ninive. Die Schriftgelehrten damals hatten das sofort parat, was die gemacht haben. Wir vielleicht nicht ganz so aus der Jona-Geschichte. Deshalb nochmal als kurzes Update. Der Jona ist ja durch den Fisch auf den Weg zurückgebracht worden, den Gott für ihn geplant hat, ist dann letztlich auch nach Ninive gegangen, in diese große Stadt, mitten hinein, hat sich auf den Platz gestellt und hat eine Kurzpredigt gehalten, mit die kürzeste, die es gibt. Er hat nämlich nur gesagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Ende der Predigt. Das war seine Predigt. Und dann heißt es im nächsten Vers, die Leute von Ninive glaubten dieser Predigt. Sie setzten ihr Vertrauen auf Gott und kehrten um von ihren bösen Wegen. Sie ließen ein großes Fasten ausrufen, zogen ihre Kleider aus und Säcke an und selbst der König setzte sich vom Thron herab in die Asche. Die Leute von Ninive glauben das, was Jona ihnen sagt. Sie kehren um zu Gott. Obwohl alles, was sie haben, ist diese Predigt, dieses Wort von einem dahergelaufenen Propheten aus der Nähe von Jaffa. Sie glauben dem und tun Buße. Das ist ein Zeichen, mit dem Jesus den Pharisäern und uns erklärt, wie Glaube geht. Nämlich, wer glaubt, der kehrt um zu Gott. Der muss sich ganz grundsätzlich Gott zuwenden und auch immer wieder im Leben muss man umkehren zu Gott. Wir sind ja gerade mitten in der Bußzeit, in der Fastenzeit, in der Zeit, wo wir uns umkehren und ausrichten auf Gott. Wir sollen gerade als Glaubende immer wieder diese Umkehr und die Buße in unserem Leben üben. Und dafür sind uns die Leute von Ninive ein Zeichen. Denn sie haben dieser Kurzpredigt vom Jona geglaubt. Sie haben eben nicht gesagt, was dieser Prophet da sagt, das ist wahrscheinlich nur Panikmache. Sondern sie haben es angenommen und haben sich Gott zugewendet und er hat sie gerettet. Und dann sagt da Jesus ganz am Schluss von diesem Vers, und nun ist einer bei euch, der ist weit größer als Jona. Aber ihr weigert euch zu bereuen. Neben manchen Zeichen, die die Schriftgelehrten und vielleicht auch wir erst später verstehen, ist dies völlig klar. Jesus ist mehr als Jona. Jesus ruft uns zur Umkehr, zur Buße, zur Reue und er stellt uns die Rettung in Aussicht, so ähnlich wie es Jona gemacht hat. Auf sein Wort zu hören, auf seine Predigt hin umzukehren, das ist das, was Glauben ausmacht. Und dazu braucht es keinen Beweis. Dazu braucht es Vorbilder, so wie die Leute in Ninive. Das ist viel wichtiger als ein Beweis. Und dann liefert Jesus noch ein zweites Zeichen. Ganz ähnlich. nämlich die Geschichte von der Königin von Saba. Die steht jetzt da ganz klein, aber ich erzähle sie Ihnen einfach ganz kurz nach. Die kennt vielleicht nicht jeder so gut wie die Geschichte von Jona. Die Geschichte von der Königin von Saba steht in 1. Könige 10, in den ersten 10 Versen. Und es ist die Erzählung von einer Königin, die sehr reich ist und viele Reichtümer hat und die nach Israel kommt, weil sie gehört hat, dass der Salomo ein sehr weiser Mann ist. Sie will diese Weisheit testen und bringt neben ihrem ganzen Reichtum einige Rätsel mit. Und diese Rätsel stellt sie dann Salomo und der kann jedes einzelne Rätsel lösen. Keins ist ihm zu schwer und sie ist so beeindruckt von diesem weisen Mann Salomos, dass sie letztlich sagt, der Herr, dein Gott, sei gepriesen, der Freude hat an dir und dich auf den Thron Israels gesetzt hat, weil der Herr Israel für immer liebt, hat er dich zum König gemacht. Das steckt damit drin im Vers 9. Der Herr, dein Gott, hat dich gepriesen. Und sie lässt ihm ganz viele Reichtümer und Geschenke da, weil sie so beeindruckt ist von der Weisheit, die der Salomo hat und dass er sich trotzdem Gott unterstellt. Auch das ist ein Vorbild, diese Königin von Saba. Diese Frau, was können wir von dieser Frau lernen, von dieser Königin? Worin ist sie uns ein Zeichen, wie man glaubt? Ich würde sagen, zuerst mal ist sie uns Zeichen darin, dass sie interessiert ist an dieser Weisheit Gottes, von der sie gehört hat. Dass sie auch mutig ist, dann loszugehen ins Fremde und dass sie nachfragt, es erkunden will, dass sie auch nach Gott fragt, dass sie forscht. Und letztlich ist aber dann doch auch eine demütige Haltung, nämlich, dass sie so beeindruckt ist, dass ein weiser Mann wie König Salomo, der doch diese große Weisheit besitzt, sich trotzdem dem Herrn unterstellt und ihm die Ehre bereitet. Das beeindruckt sie. Und dann sagt Jesus, und nun ist einer bei euch, der ist weit größer als Salomo. Und ihr wollt ihm nicht zuhören? Über Jesus kann man noch viel mehr staunen, als die Königin aus Saba über Salomo gestaunt hat. Die Begegnung mit Jesus kann einen noch viel mehr verändern, wie die Königin verändert worden ist durch die Begegnung mit Salomo. Die Begegnung mit Jesus kann uns zu einem Gotteslob bringen, das noch viel lauter singt, wie das von der Königin von Saba. Der Herr sei, dein Gott sei gepriesen. Ja, was sagen wir denn erst, wenn wir vor Jesus stehen, wenn sie das schon vor Salomo sagen kann? Für uns kann diese Königin Zeichen sein, wie wir glauben können. Eben ehrfürchtig und nicht stolz und überheblich. Stattdessen mutig und interessiert, ausgerichtet auf die Weisheit, die Gott schenkt. Und vor allem begeistert zum Lob Gottes, so wie diese Königin. Und wir können glauben mit der Bereitschaft zur Buße, zur Umkehr, so wie die Menschen in Ninive. Ich finde es spannend, dass Jesus diese beiden Zeichen bringt. Wir haben nämlich Zeichen, liebe Gemeinde, Geschichten, die uns hinweisen, wer Jesus ist und wie wir ihm glauben können. Und ich habe gedacht, als ich die Geschichte gelesen habe, vielleicht sind die letzten beiden Zeichen, die Menschen in Ninive und die Königin von Saba, vielleicht sogar noch die wichtigeren, viel wichtiger als die 3 Tage. Für die Pharisäer jedenfalls wird es so gewesen sein, denn die 2 letzten, die konnten sie verstehen. Das waren Zeichen, mit denen konnten sie umgehen. Die haben ihnen geholfen zu glauben. Wir können sogar alle 3 verstehen. Noch größeres Geschenk. Und wir haben darüber hinaus wahrscheinlich noch einen ganzen Laster voller Zeichen, die Gott vor uns einbiegen lässt in die Straße unseres Lebens und vor uns hertuckeln lässt. Wir haben genug Zeichen, um glauben zu können. Wir haben genug Zeichen, um Jesus zu vertrauen, dass er mehr ist als Jona und mehr als Salomo. Und letztlich geht es doch auch darum. Das ist die Kernfrage. Das Zutrauen, dass Jesus mehr ist. Wenn wir dieses Zutrauen haben, dass er mehr ist als Jona und als Salomo, dann werden uns viele Zeichen überhaupt erst bewusst werden. Zeichen, die schon lange da sind. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, wenn wir dieses Zutrauen nicht haben, dann kann uns kein noch so eindrückliches Zeichen und auch kein logischer Beweis überzeugen. Es bleibt eben Glaubenssache. Und das ist dieser Glaube. Warum also noch Zeichen fordern? Vielleicht wäre es besser hinzuschauen. Für mich ist das eine Bitte, die ich aus dem Predigttext mitnehmen will. Wenn ich das nächste Mal wieder gerne ein Zeichen von Gott hätte, und es kommt ab und zu ja mal vor, etwas, das mir Sicherheit für meinen Glauben gibt. Denn genau deshalb wollen wir ja diese Zeichen. Dass wir wissen, wir sind gewiss, dass es richtig ist, an was wir glauben. Wenn ich das nächste Mal in so eine Situation komme, dann bitte ich, dass Gott mir das Zutrauen schenkt und mich die Zeichen entdecken lässt, die er schon lange vor mir aufgebaut hat. Dass ich mit diesen Zeichen eine wertvolle Hilfe habe, wie ich glauben kann und was ich glauben kann. Und dass ich es dann auch kann, selbst wenn Beweise noch auf sich warten lassen. Das ist meine Bitte und ich glaube, wir können das. Wir können nicht erst, wenn wir einen Beweis bekommen, glauben. Auch nicht, wenn es dieses ersehnte Erlebnis ist, das wir uns manchmal von Gott wünschen oder die Stimme Gottes, die wir gern mal so richtig hören würden oder was auch immer Sie als Beweis von Gott durchgehen lassen würden oder was Sie für sich von ihm wünschen. Wir können glauben, indem wir Buße tun, so wie die Ninive-Leute. Die haben das sogar getan, als nur der Jona gekommen ist. Wir haben Jesus, der zur Umkehr ruft. Und wir können glauben, indem wir mutig und interessiert und staunend zum Lob Gottes finden, so wie die Königin von Saba. Die hat es schon angesichts von dem schlauen Salomo gemacht. Wir haben Jesus, dessen Weisheit uns ins Staunen versetzt und uns ins Loben bringt. Das sind doch tolle Zeichen. Amen.